Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio.
Mit Andrea Gerg, guten Morgen. Lesen stärkt die Seele, das sagte schon der französische Dichter Voltaire. Und gerade in diesen Tagen, wo man viel zu Hause sein soll, manche in Quarantäne sind und ganz alleine, können die richtigen Bücher Mut machen, ablenken und neue Perspektiven eröffnen. Was lesen Sie gerade? Was möchten Sie anderen empfehlen? Oder gibt es vielleicht ein Buch, ein Gedicht, eine Erzählung, die Ihnen schon mal in einer Krise geholfen hat oder auch etwas, das Sie immer wieder zur Hand nehmen? Erzählen Sie uns davon, rufen Sie uns an unter der Nummer 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns. Wir haben für Sie eine neue E-Mail-Adresse eingerichtet, corona@deutschlandfunkkultur.de. Warum Lesen nicht nur ein schöner Zeitvertreib ist gerade jetzt, sondern wirklich auch wie Medizin wirken kann, das weiß Alexander Wilhelm. Er ist Sprach-, Psycho- und Bibliotherapeut mit einer eigenen Praxis in Dortmund und er war viele Jahre in der Ausbildung von Bibliotherapeuten tätig. Guten Morgen, Herr Wilhelm.
Guten Morgen, Frau Gerg.
Wie geht's Ihnen denn im Moment? Suchen Sie auch Trost in einem Buch?
Ja, ich schalte persönlich gerne auch mit Büchern ab. Und habe einfach auch immer wieder die Möglichkeit dadurch, was ja momentan nicht erwünscht ist und nicht sinnvoll ist, auch dadurch ein bisschen gedanklich zu reisen.
Und Sie haben ja wahrscheinlich auch in Ihrer Praxis jetzt weniger Publikumsverkehr, nicht?
Im Moment ist in der Praxis kein Patient. Also ich bin mit dem einen oder anderen Patienten oder der Patientin telefonisch in Kontakt. Aber ansonsten in der Praxis selbst findet im Moment nichts statt.
Aber Sie arbeiten ja auch im Krankenhaus. Wenden Sie da auch Texte, also die Arbeit über Biblio- und Poesietherapie an?
Ja, das tue ich. Ich hatte gerade vorletzte Woche noch einen Patienten, mit dem ich ein langes Gespräch darüber hatte, über seine Lesevorlieben. Und das ist gerade auch einer der Punkte, die mir ganz wichtig sind. Man kann einfach einen Text oder auch ein Buch nicht empfehlen oder auch ein Gedicht nicht empfehlen wie eine Tablette. Hilde Dumin hatte schon gesagt, man kann nicht das wie eine Pille verordnen, denn es hängt immer auch von der eigenen Lebens- und Leseerfahrung beziehungsweise auch den Lesevorlieben ab.
Wir haben uns ja beide kennengelernt, als ich mich selbst mal intensiv mit Poesie und Bibliotherapie befasst habe. Das ist ja so eine Kreativtherapie. Sie haben es schon so ein bisschen umschrieben. Die kennen aber viele Leute auch im Literaturbetrieb gar nicht. Wie funktioniert das mit der Biblio- und Poesietherapie?
Vielleicht zunächst zur Definition. Bibliotherapie ist die Arbeit mit Texten anderer, eben auch literarischer Texte. Das ist die Wirkung von Worten, Sätzen und Texten. Die Poesietherapie im Gegensatz dazu ist die Arbeit mit selbstgeschriebenen Texten. Die Wirkung des selber Schreibens, die Wirkung, den eigenen Text zum Beispiel zu lesen. Was wichtig dabei ist in der Arbeit, dass es nicht um irgendeinen literarischen Anspruch geht. Weil, wie ich eben schon sagte, jeder Mensch hat eine andere Leseerfahrung, auch andere Lesevorlieben. Und die müssen dabei einfach auch berücksichtigt werden.
Oh, wenn
ich, darf ich vielleicht kurz ergänzen?
Ja, Entschuldigung.
Wenn ich auch Therapie sage, heißt das jetzt keineswegs, und sonst könnten wir ja auch die Sendung nur im Ansatz so durchführen, wie Sie sie auch gedacht haben, heißt es einfach genau wie bei den alten Griechen, dass wir das Stammwort von Therapie, Therapon, Diener, Gefährte, nehmen und es nehmen als pflegen, dienen, heilen. Und es ist damit keineswegs nur auf den heilkundlich-klinischen Bereich beschränkt.
Das heißt, Lesen an sich ist erstmal gut für die Seele. Da tun wir uns was Gutes, wenn wir uns in ein Buch vertiefen.
Da tun wir uns auf jeden Fall etwas Gutes. Denn warum lesen wir? Wir lesen einfach einerseits, um erstmal Wissen, unser Wissen zu erweitern. Wir lesen, um Anregungen zu bekommen. Auch um mich selbst zu ermutigen. Also ich lese ja auch etwas, wo ich dann denke, ach ja, guck mal, das ist anderen auch so gegangen. Die hatten es da auch nicht einfach. Also diese, wir nennen das den Solidaritätseffekt. Und dann natürlich auch zur Entspannung. All das dient aber dazu, den Abstand zu gewinnen zu dem, was ich jetzt hier und jetzt erlebe.
Warum Lesen hilft und heilt, das ist heute unser Thema. Mit dabei ist der Sprachpsycho- und Bibliotherapeut Alexander Wilhelm, der in Dortmund seine eigene Praxis betreibt. Und Sie können uns anrufen unter 0800 2254 2254 und uns von Ihren Lieblingsbüchern oder Büchern, die Ihnen jetzt, wo man so viel zu Hause sein muss, Trost spenden oder Mut machen. Und ich nehme mal einen Hörer aus Hamburg dran, Frank Fingerhut. Guten Morgen, Herr Fingerhut.
Ja, schönen guten Morgen.
Was möchten Sie uns erzählen? Was lesen Sie gerade?
Das Buch, das mich am meisten beeindruckt hat in den letzten anderthalb Wochen, war ein Buch, das schon vor langer Zeit entstanden ist, von Robert Byron. Nicht zu verwechseln mit Lord Byron. Der hat ein kurzes Leben nur gehabt und hat den Berg Athos bereist. Und das ist gerade erschienen in einer sehr schönen Ausgabe bei der anderen Bibliothek. Da hat er seine Eindrücke und Erlebnisse in der Mönchsrepublik in Griechenland, im Norden Griechenlands, zusammengefasst mit sehr viel Humor und sehr viel feinen Beobachtungen, wie das klösterliche Leben sich Ende der 20er Jahre auf den Berg abspielte. Das hat mich deswegen besonders interessiert und aufgebaut, weil ich mit Freunden fast jedes Jahr dorthin pilgere. Dies Jahr wird's nichts, eben wegen Corona. Ansonsten versuche ich, meine Freunde und mich mit Poesie zu inspirieren, unterschiedlicher Art. Wilhelm Busch, Peter Rühmkorff, Eugen Roth und viele andere. Und habe mal versucht, die Leute ein bisschen zu ermuntern und schicke ihnen per Video in meinen WhatsApp-Chats dann immer aufgenommene Gedichte. Und das ist auf eine wunderbare Resonanz gestoßen. Ich habe viel Zuspruch aus dem Freundeskreis erfahren.
Da sind Sie ja extrem kreativ, Herr Fingerhut.
Es macht mir Vergnügen.
Und
auf der etwas düstereren Seite, aber auch das ist eine wunderbare Erfahrung. Ich hatte neulich in der Buchhandlung einen dicken Brocken des Strega-Preisträgers Antonio Scurati gesehen, mit einem schwarz aufgedruckten großen M auf dem weißen Umschlag. Der Sohn des Jahrhunderts, das ist ein sensationell tolles Buch, weil es den unaufhaltsamen Aufstieg des Herrn Mussolini schildert, von 1919 nach dem Krieg bis 1922. Das könnte man natürlich nun sagen, das ist ein bisschen düster, aber es lehrt einen sehr viel über den Aufstieg des Faschismus. Also ich lese mit anderen Worten ein bisschen kreuz und quer. Wir haben ja viel Zeit jetzt.
Aber das finden Sie dann schon, was Herr Wilhelm auch sagte, dass man eben dann doch auch eben in Büchern mehr findet, als nur sich abzulenken, nicht?
Ja, durchaus. Man kann sich mehr hinein vertiefen. Ich stelle dabei fest, dass ich mich viel besser darauf konzentrieren kann auch.
Alexander Wilhelm.
Wie gesagt, das Buch von Robert Byron, das war eins, da sitzt man schmunzelnd am Tisch und liest das vor sich hin und ist begeistert, wenn sich die Eindrücke, die der Mann in den späten 20er Jahren dort gemacht hat, mit den eigenen decken.
Herr Wilhelm, das ist quasi, Herr Fingerhut macht intuitiv Bibliotherapie, nicht?
Genau, das ist genau das, was wir im Prinzip versuchen, auch den Menschen nahe zu bringen. Denn es geht ja einfach gar nicht darum, was es für eine Richtung ist. Es ist, wie ich vorhin schon sagte, immer auch abhängig von der eigenen Vorliebe. Und weil Sie auch gerade, Herr Fingerhut, der Sohn des Jahrhunderts nannten, ich hatte vor kurzem noch die geheime Bibliothek von Daraja gelesen, in der es ja um den Krieg in Syrien geht und den Widerstand in dem Vorort Daraja von Damaskus. Und darin werden so viele Aspekte, die auch für uns, obwohl wir Gott sei Dank ja keinen Krieg haben, zum Tragen kommen, weil der Aspekt, und ich darf daraus kurz zitieren, einen Satz, die Ideen des Werkes zu verinnerlichen bedeutet, in dem Fall den Krieg als etwas Vorübergehendes zu betrachten. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir mit Literatur auch es schaffen, wirklich aus der Situation heraus diese ganze Ausnahmesituation als etwas Vorübergehendes zu betrachten, als etwas, was das danach wieder etwas anderes, was wir dann als Normalität erleben können, wieder stattfindet.
Da stimme ich Ihnen voll zu. Es geht mir genauso.
Ja. Herr Fingerhut, vielen Dank für Ihren Anruf und alles Gute für Sie.
Ich danke Ihnen auch. Und einen schönen Tag noch.
Ja, ebenfalls. Danke, Herr Fingerhut. Und jetzt haben wir Frau Irmgard Lang aus Backnang. Guten Morgen, Frau Lang.
Guten Morgen.
Was möchten Sie uns, was lesen Sie gerade?
Ich lese gerade Meschuge sind wir beide. Ein ganz, ein philosophisches Buch zweier Menschen, die sich kennengelernt haben unter ganz besonderen Voraussetzungen und ihre deutsch-israelische Liebesgeschichte beschreiben. Es ist eine Geschichte zweier Menschen aus unterschiedlichen Herkünften und die sich mit dieser Vergangenheit auseinandersetzen und kennenlernen, dass eine besondere Situation, wie jetzt die Corona-Krise, eine besondere Situation sie zusammen hilft, wenn man sie aufnimmt als ein Geschehen und ein Glückserlebnis. Also Glückserlebnis im Zeichen von schwierigen Situationen. Ein niedliches Buch über, von einer Frau Gloria S.C. Schwarz.
Danke, Frau Lang. Danke für Ihren Anruf. Das ist, Alexander Wilhelm, das ist ja auch erstaunlich, dass, wenn man eben in die Geschichte schaut, dass es da oft ganz bewegende Erlebnisberichte gibt von Menschen, die wirklich in extremeren Situationen noch waren als wir jetzt im Gefängnis, im Konzentrationslager, die dann auch tatsächlich im Lesen so eine Art Überlebenshilfe gefunden haben.
Ja, das hat es immer wieder gegeben und es hat ja auch viele Phasen in der Menschheitsgeschichte gegeben, wo gerade auch Seuchen wie die Pest oder Ähnliches ja die Menschen heimgesucht haben und die ja dann auch durch das Beschreiben, dass andere Menschen das überlebt haben, ja dann auch wiederum sich selbst aus dieser Zeit heraus, ich sag einfach mal, katapultiert haben, um dann auch diese Zukunftsperspektive wieder zu entwickeln. Und gerade auch etwas zu lesen, ich nannte vorhin schon den Begriff der Solidaritätserfahrung, etwas zu lesen, mir geht es nicht alleine so. Da hat es schon Menschen vorher gegeben, denen ist es so gegangen.
Das kennt man ja auch schon aus der Pubertät, wenn man anfängt zu lesen, dass man manchmal das Gefühl hatte, ah, da spricht mir jemand aus der Seele und ich bin nicht mehr alleine. Damit, das ist natürlich am Lesen auch was ganz Tolles. Jetzt haben wir Marion Reichenthaler-Werner aus Hennef-Sieg am Telefon. Guten Morgen, Frau Werner.
Ach, guten Morgen. Ich dachte gerade, als ich Ihre Sendung gehört habe, an ein Buch, das habe ich vor einigen Jahren gelesen, Mein längster Lauf von Rosie Swell-Pope. Das ist eine Langstreckenläuferin, die über mehrere Jahre, also 5 Jahre lang, einmal um die Erde gelaufen ist. Sie ist in Wales gestartet und durch Teile Europas, durch Russland, durch Sibirien, durch Alaska und schließlich dann eben wieder zurück, auch mit Unterstützung von teilweise Leuten vor Ort, die sie kennengelernt hat, aber auch teilweise mit Unterstützung von zu Hause aus, hat sie das gemacht. Und was mich da so fasziniert hat, war, wie sie durch alle Schwierigkeiten, die zum Teil schon ganz enorm waren, eben auch mit dieser Unterstützung es geschafft hat.
Das ist ja auch dann ganz direkt was Ermutigendes, was Literatur kann, dass wir eben Leute sehen, die was geleistet haben in schwierigen Situationen, wo man sich ein Beispiel nehmen kann.
Ja, vor allem, weil sie auch dann sehr anschaulich beschreibt, wie extrem es teilweise war. Also in dieser enormen Kälte mit wirklich einfachen Maßnahmen. Sie hat bivakiert. Es ist hier teilweise alles eingefroren und sie hatte teilweise keine Möglichkeit, also dass ihre Feuerzeuge oder ihre Streichhölzer, was sie hatte, dass es nicht funktioniert hat. Also es war für mich unglaublich so festzustellen, was Menschen dann eben auch natürlich mit Unterstützung leisten können.
Ja, ein toller Tipp. Danke, Frau Reichenthaler-Werner. Vielen Dank. Das klingt gut, dieses Buch. Oder, Alexander Wilhelm?
Das klingt sehr gut, weil es auf der anderen Seite auch wirklich zeigt, zu was Menschen in der Lage sind. Auch wenn wir jetzt, und das erlebe ich leider auch im Moment so oft, die Menschen tun mir so leid, wenn sie dann sagen, ach, wie schrecklich ist das. Aber sie sehen auf der anderen Seite, wir haben die Perspektive auch, den Blick in eine andere Richtung zu wenden. Zum Beispiel auch, was ja auch eben schon überhaupt bei unseren Hörerinnen und Hörern ja anklingt, sie haben jetzt Zeit, zum Beispiel andere Dinge zu machen. Das ist ja, wenn Sie so wollen, ein Nebeneffekt, ein positiver Nebeneffekt dieser ganzen Ausnahmesituation. Dass wir dann aber auch befähigt werden, ganz andere Dinge zu machen, die vielleicht ansonsten gar nicht zum Tragen kommen. Und ich bin mir gar nicht bewusst, dass ich das überhaupt kann.
Theater, Restaurants und Jazzclubs haben geschlossen. Da bleibt viel Zeit zum Lesen. Und wer gern liest, der tut auch seiner seelischen Gesundheit etwas Gutes. Das hat der Bibliotherapeut Alexander Wilhelm oft in seiner Arbeit erfahren, der uns heute durch die Stunde begleitet und gerne Ihre Fragen beantwortet, wenn Sie uns anrufen und uns von Ihren Leseerfahrungen erzählen unter 0800 2254 2254. Und in der Leitung ist Christiane Kretzmer aus Brilon. Sie ist selber Bibliotherapeutin. Hallo, Frau Kretzmer.
Ja, hallo. Wie schön, dass ich durchgekommen bin.
Ja.
Ich habe drei Gründe, mich zu freuen und auch anzurufen. Einmal habe ich Alexander Wilhelm bei meiner Ausbildung kennengelernt.
Ja, das freut mich.
Ich erinnere mich an dich, aber du hattest ja ganz viele Schüler. Das ist das eine. Dann könnte ich Ihnen gerne und den Hörerinnen auch von den Büchern erzählen, die ich gerade lese. Aber mein Hauptanliegen ist eigentlich noch was anderes. Und zwar, ich weiß nicht, heute Morgen in der Sendung, vielleicht war es 7:30 oder keine Ahnung wann, wurde darüber geredet mit einem Psychologen, glaube ich, dass wir ja in einer Situation sind, wo wir auf keine Erfahrungen zurückgreifen können, die wir in unserer Lebenszeit gemacht haben. Das stimmt so und das stimmt eben nicht, weil in den Büchern haben wir solche Erfahrungen gemacht. Und zu mir kann ich erzählen, dass ich schon als junges Mädchen immer so voller Wonneschauer solchen Bücher gelesen habe. Also das, als ich so 14, 15 war, waren das Bücher von schrecklichen Seuchen am Orinoco oder in Afrika und später war es die Pest von Camus und dann waren es die Biografien von Fleming und Semmelweis und sowas alles. Und das ist ja auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, irgendwie eine Affinität, die ich zu diesem Thema aus welchem Grund auch immer hatte. Und daher glaube ich, dass mir das Ganze, was jetzt an Vorkehrungsmaßnahmen irgendwie Stück für Stück für Stück in unser alltägliches Leben eingreift und das ja wirklich völlig umschmeißt, dass mir das total einleuchtet und sogar absolut beruhigend ist. So, ne? Also da habe ich eine Erfahrung gemacht, die ich ja gar nicht selber gemacht habe. Also das war mir jetzt das Wichtigste, was ich von mir aus erzählen wollte.
Da wird ja auch, haben wir auch schon in der Redaktion drüber gestritten, soll man jetzt Bücher lesen, die eben dieses Thema aufgreifen, wie die Pest von Camus oder José Saramago, die Stadt der Blinden. So soll man sich ins Thema vertiefen oder liest man eher irgendwie einen Thriller, der in eine völlig andere Welten verführt?
Also was ich dazu sagen könnte, eine Freundin aus Berlin, die auch Verlegerin ist, erzählte gerade, wir fragen dann auch, was liest du? Und sie sagte, sie liest die Pest wieder. Und das könnte ich jetzt nicht. Ne? Also jetzt lese ich nämlich was anderes. Aber die Erfahrung habe ich irgendwie gemacht. Ich glaube, dass man das lesen muss, wonach einem gerade ist.
Darf ich ganz kurz dazu sagen? Ja. Darin möchte ich jeden der Zuhörerinnen und Zuhörer drin bestätigen und bestärken, der eigenen Intuition zu folgen. Weil unsere Psyche sucht sich genau die Literatur, die sie braucht. Genau. Und nicht irgendetwas, wo ich denke, das müsste ich jetzt lesen. Ist nicht das, was mir weiterhilft. Es hilft mir weiter, wenn ich diesem inneren Gefühl, dieser Vorliebe folge. Und sei es, wie vor vielen Jahren eine Patientin, die zu mir in die Praxis kam, die mit meiner Schwiegermutter hätte gesagt, Rumänchen ihre Leseerfahrung hatte. Mhm. Und genau damit aber auch kann man genauso auch arbeiten. Ich habe dann mit ihr gearbeitet und habe entdeckt, durch das Lesen von diesen Rumänchen oder einiger Rumänchen, dass sie ganz viele Elemente von den Märchen haben. Und vorhin wurde ja gesagt, es sind Erfahrungen, die übertragen werden. Und Märchen sind ja ganz häufig die frühere Form gewesen, Erfahrungen weiterzugeben. Und genau diesen Moment, dass wir Erfahrungen weitergeben, dass wir merken, die Menschen können Schwierigkeiten überwinden, die finden wir in ganz vielen Gattungen unserer Literatur.
Ja, stimmt. Ja? Und genau das, wonach ich Lust habe. Und wenn es das nicht ist, in die Ecke knallen.
Genau.
So, ja.
Ein Buch, danke. Es ist einer der Grundrechte, dass ein Buch nicht zu Ende gelesen werden muss.
Ja, genau. Ne?
Danke, Frau Kretzmer. Vielen Dank für Ihren Anruf und alles Gute.
Ja, Ihnen auch. Ne?
Danke.
Und schöne Grüße nach Brilon.
Ja, danke.
Wir haben hier noch Gabi Sander, die möchte uns auch ein Buch empfehlen, was man sogar dann für die Kinder zu Hause ganz gut brauchen kann. Stimmt's, Frau Sander?
Ja, hallo.
Also hallo, guten Morgen.
Guten Morgen. Ich möchte gerne meine Begeisterung teilen für das Buch Der Stift und das Papier von Hans-Josef Ortheil. Das ist ein autobiografisches Buch. Der Autor ist jetzt Professor für kreatives Schreiben. Und der war als Kind stumm, weil seine Mutter schwere Verluste im Weltkrieg erlitten hat und auch stumm war. Und er dann als Kind eben auch stumm war und in der Schule ganz schwer gehänselt wurde und aus der Schule rausgenommen wurde von seinem Vater. Und der hat ihm dann auf ganz ungewöhnliche Weise das Schreiben beigebracht. Und das finde ich unglaublich begeisternd. Also in der Natur und jeden Tag guckend, auf welcher Spur das Kind jetzt gerade ist, wo man anknüpfen kann und dann so ganz ungewöhnliche Formen von Strukturen schaffen mit verschiedenen Ablagemöglichkeiten und so. Und das finde ich ganz großartig. Und ja.
Danke, Frau Sander.
Ich kann Sie darin nur bestärken. Ich habe dieses Buch auch vor Jahren gelesen und ich habe gedacht, das müsste eigentlich Pflichtliteratur sein für alle Sprachtherapeutinnen und Therapeuten. Und macht also nochmal auf eine ganz andere Art und Weise deutlich, was für kreative Wege wir haben, um den Menschen wirklich die Sprache und die Worte und das Lesen und das Schreiben nahezubringen. Vielen Dank für den Vorschlag.
Ja, sehr gerne.
Danke, Frau Sander. Das ist ja dann auch tatsächlich schon der nächste Schritt, Alexander Wilhelm, dass man aus der Bibliotherapie, also aus der Leseerfahrung heraus, dann auch selber vielleicht ein bisschen sich Notizen macht oder seine Gedanken versucht zu formulieren. Das wäre ja dann die Poesietherapie.
Das wäre dann die Poesietherapie und zwar damit dann auch dem eigenen Empfinden, was auch immer gerade für mich im Mittelpunkt steht, Ausdruck zu geben. Denn was eigentlich für uns auch in dieser Situation das Schwierigste ist, wenn wir uns nicht mitteilen können, in welcher Form auch immer, vorhin Herr Fingerhut hatte ja zum Beispiel vorhin das in seinen WhatsApps weitergegeben, an seine Freundinnen und Freunde. Und das genau ist das, was wir brauchen. Wir brauchen einen Ausdruck. Und Schreiben kann dabei ein sehr wichtiger Ausdruck sein. Sei es im täglichen Tagebuch schreiben, sei es eben im Schreiben von Texten, Gedichten oder was auch immer.
Passeur mit Thierry Stremler. Dass einem ein Autor aus der Seele zu sprechen scheint und man sich nicht mehr so alleine fühlt mit seinen Sorgen, das hat mancher Leser schon erlebt. Sie können uns heute erzählen, was Ihnen im Moment Freude bereitet, welcher Text Sie tröstet oder Ihnen schon mal Kraft gegeben hat. Und ich bin jetzt mit Winfried Müller in Schleiz verbunden. Hallo Herr Schleiz, hallo Herr Müller, Sie wollten uns auch ein Buch empfehlen. Entschuldigen Sie die Verwechslung.
Ja, hallo, schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Das ist eigentlich schon eine Weile her, dass ich das Buch gelesen habe. Das ist die Geschichte der Bienen von Maja Lunde. Und das ist so eine Episodengeschichte, die in verschiedenen Zeiten handelt. Also die eine 1850, die nächste ist eine Gegenwartsgeschichte 2007 und die nächste 2098. Und das finde ich ganz interessant, wie Maja Lunde die Geschichte um die Bienen auf verschiedene Zeitepochen legt und uns gerade mit 2098 ein Zukunftsszenario aufzeigt. Da gibt es nämlich keine Bienen mehr. Die Blüten der Bäume müssen von Hand bestäubt werden und da kommt es zu einem Unfall mit dem Kind einer Arbeiterin, die dann auf der Suche nach dem Kind ist, weil dieses Kind einkassiert wird von den Behörden. Das hat eine merkwürdige Krankheit, ja. Und da wird China eben als ein düsteres Land bezeichnet, wo eben Horden umherziehen, die plündern, weil eben die Nahrungsmittelproduktion knapp geworden ist und so weiter. Und ich finde, das ist eine Geschichte, die uns den Blick von der Corona-Krise auch mal ablenken kann auf das, was den Menschen in der Zukunft auch passieren kann, wenn sie diese Klimadebatte aus den Augen verlieren. Ja? Und das ist jetzt gerade so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, diese Klimadebatte. Und ich finde, dass aber trotzdem das immer wieder beachtet werden sollte. Ja?
Auf jeden Fall. Danke, Herr Müller. Das war ja auch ein richtiger Bestseller, das Buch von Maja Lunde.
Ja, das kennen Sie, gell? Mhm. Und ich habe jetzt mir dazu gekauft die Geschichte des Wassers. Ja, da wird auch wieder so ein Zukunftsszenario aufgezeigt im Jahr 2041, wo eben das Wasser knapp wird. Ja. Und die Bücher, die sind sehr gut zu lesen, auch für Leute, die nicht so mit Literatur vertraut sind. Und man sollte sich das mal zu Gemüte führen, ja, um eventuelle Zukunftsvisionen sich zu Rate zu ziehen, sage ich mal so.
Ja, danke, Herr Müller, für Ihren Anruf. Danke. Und das ist ja tatsächlich auch richtig, sich auch wieder klarzumachen, dass es auch noch andere Probleme gibt, nicht, Alexander Wilhelm?
Ja, das mit Sicherheit. Und es gibt ja auch viele verschiedene Perspektiven, die wir für die Zukunft entwickeln können, sei es jetzt eben unter dem Eindruck der Klimaveränderung, sei es unter dem Eindruck von Krankheiten wie jetzt der Corona-Pandemie, aber auch im Prinzip dahingehend, was die Kriege mit den Menschen machen. Aber ich möchte gerne noch ein Buch dabei auch ins Gespräch bringen von Matthias Hawkes, 15,5 Regeln für die Zukunft, wo er zum Beispiel gerade diese Zeit, wo ja weltweit sich das um Corona dreht und natürlich ebenso auch um Umweltveränderungen, dass er einfach sagt oder schreibt, dass es eine Zeit der Möglichkeit ist, etwas zu ändern, grundlegend gesellschaftlich zu ändern. Und ich finde, dass darin auch eine enorme Chance momentan besteht. Auch dieses Buch ist gut zu lesen und ich kann also nur empfehlen, auch wer das mag, wer sich damit beschäftigen mag, auch mal diese Perspektive für die Zukunft mal einfach sich zu Gemüte zu führen.
Ja, danke, Alexander Wilhelm. Wir haben jetzt Michael Happ am Telefon. Guten Tag, Herr Happ.
Schönen guten Morgen.
Sie möchten uns auch von einem Buch erzählen.
Na, eigentlich sogar zwei und alles beides Klassiker. Ich empfehle, sich auch mal nach den Klassikern zu orientieren. Einer ist eher ein Geheimtipp, Albert Vigolais oder Vigolais, Thelen, die Insel des zweiten Gesichts. Das ist eine 1000-Seiten-Schwarte, die sich eigentlich mit nichts mehr beschäftigt, als dass ein Pärchen in den 30er Jahren auf Mallorca landet. Aus Gründen, die sich nachher als falsch herausstellen. Das Buch ist einfach sprachlich ein Schatz, weil dieser Vigolais Thelen ein Sprachspieler ist und auch neue Wortformen kreiert. Und ich kann es ist nach dem Zweiten Weltkrieg erschienen und ich kann es wirklich nur empfehlen. Gibt es auch neu aufgelegt, weil es Spaß macht, es zu lesen. Also es ist einfach unendlich sprachlich. Ich nenne ihn den Hans-Dieter Hüsch der Literatur, weil es sich in unendlich vielen Nebengeschichten verliert. Und zum Beispiel werden die dann auch mit der Unterwelt auf Mallorca konfrontiert, die aber auf deren freundliche Mitarbeit gerne verzichtet, weil die einfach zu ehrlich sind. Aber sie haben halt ab und zu auch das Brot nicht über Nacht. Das ist also auch eine gewisse Durchhaltegeschichte. Die zweite ist Hannes Lindemann, Allein auf dem Ozean. Der ist Arzt gewesen in den 50ern im Entwicklungsdienst in Afrika und hat zweimal den Atlantik überquert, einmal auf einem Einbaum von Eingeborenen geschnitzt und zum zweiten Mal im Faltboot. Und das ist tatsächlich, wo man lernen kann, was der Mensch an Entbehrungen zu tragen in der Lage ist. Als Arzt hat er sich dabei auch selbst wissenschaftlich reflektiert. Eine lustige Episode ist er vielleicht, dass er auf hoher See als ein Frachtschiff vorbeiläuft und er total dehydriert und im Delir ist, Hilfe ablehnt und sich dann Stunden später darüber ärgert, dass er das gerade getan hat. Mit ein bisschen Pech hätten wären wir nie in den Genuss dieses literarischen Werks gekommen, wenn er da auf See geblieben wäre.
Herr Happ, wie sind Sie denn auf diese Bücher gekommen? Das sind ja jetzt nicht gerade so naheliegende.
Genau, den Lindemann gibt es nur antiquarisch. Den habe ich tatsächlich von einem Freund geliehen bekommen. Der wollte ihn dann auch unbedingt wieder. Und der Thelen war in der Reihe, die der Marcel Reich-Ranitzky rausgegeben hat. Ich habe die lange nicht beachtet. Die stand bei den Eltern rum. Und als ich ihn in die Griffe bekam, habe ich ihn nicht mehr losgelassen. Also das ist wirklich sprachlich einfach ein Gedicht. Das macht einfach nur Freude aufs Lesen.
Schön, tolle Tipps. Danke, Herr Happ.
Danke Ihnen auch.
Ja, alles Gute für Sie.
Tschüss.
Und jetzt haben wir Herrn Schütze. Er möchte uns auch noch ein Buch empfehlen. Hallo, Herr Schütze.
Hallo. Ja, ich empfehle den Robert Merl mit den geschützten Männern. 70er Jahre, er hat viele fiktive Bücher geschrieben, unter anderem Malleville, vielleicht ein Begriff, verfilmt auch. Und dieses Protected Men, die geschützten Männer, handelt davon, dass eine Pandemie ausbricht und die befällt komischerweise nur Männer im geschlechtsfähigen Alter und ist tödlich. Und da wird mal so richtig dargestellt, wie dann die ganze Staat anläuft, auch um dieses zu bekämpfen, wie man dann geschützt, ja, die staatswichtigen Männer werden geschützt. Und es verkehrt sich alles andersrum. Ich habe jetzt nicht mehr alles genau im Kopf, weil es schon ein paar Jahre her ist, aber ich lese es jetzt nochmal. Und zwar geht es zum Beispiel darum, dass ein noch attraktiver Mann die Straße lang geht und die Bauarbeiterinnen pfeifen vom Baugerüst hinter ihm her. Also die totale Verkehrung der Sache und die Frage, wie man diese Pandemie bekämpft.
Also da kriegt man dann auch nochmal eine andere Perspektive auf das, was wir jetzt gerade erleben, Herr Schütze.
Genau so ist es, wie gesagt. Es ist einfach, ja, und vor allen Dingen dieser Mann hat wirklich weitsichtig so eine Sachen schon betrachtet. Mhm. In Malleville zum Beispiel, da geht es um einen fiktiven Atomschlag, dass sich dann die Reste der Menschheit um die letzten Nahrungsvorräte schlagen. Und zu guter Letzt löst sich das auf. Er hatte mal ganz interessante Schlussszenen da drin, dass das Ganze von außen betrachtet wird, dass diese Menschen, die das machen, Teil eines großen Versuchs sind. Mhm. Aber wie gesagt, die Pandemie jetzt mit den geschützten Männern kann ich nur empfehlen.
Vielen Dank, Herr Schütze, für diesen Tipp. Dankeschön. Alles Gute Ihnen. Danke. Und jetzt haben wir noch eine Hörerin am Telefon, Brigitte Bell-Sapong, die schon länger wartet. Hallo, Frau Bell-Sapong.
Ja, hallo, das Warten hat sich gelohnt. Ja, weil ich so gerne ein Buch, wirklich, ich habe mir immer beim Lesen gesagt, mir ist ein Buch vor einigen Tagen in die Hände gefallen, also in meine eigenen Bücher, im Bücherregal, und habe gesagt, oh, ist das toll, und das müssten noch einige wissen. Und ja, und jetzt darf ich das hier sagen. Also das ist ein Buch von Luise Reddemann, das heißt Überlebenskunst, und das ist mit einer CD mit Kantaten von Johann Sebastian Bach. Und da steht eben drin, wie man mit schweren Zeiten umgeht und kreativ ist und Selbstheilungskräfte einsetzen kann. Und also es ist hauptsächlich für traumatisierte Menschen, aber geht um Schmerz und Leid, wie man das bewältigt. Und ich finde das so toll. Also,
ja, danke. Klingt nach einem hilfreichen Buch im Moment.
Auf jeden Fall. Sie schreibt auch, die wenigsten werden in ihrem Leben anerkannte Kunstwerke hervorbringen, aber jeder kann lernen, kreative Überlebensstrategien bei sich zu entdecken.
Das wird Alexander Wilhelm sicher unterstreichen, oder?
Auf jeden Fall. Frau Reddemann hat ja auch sehr viel für gerade Menschen, die traumatisiert sind, Sie hatten es schon gesagt, aber auch für Menschen, die wirklich schwierige Phasen durchleben, hat sie schon sehr viel Werke geschaffen, sehr viel auch zum Verständnis beigetragen. Ja. Und auch zur Behandlung. Und es ist ja einfach immer wieder dieses, der Wirkstoff, sage ich einfach mal, des Wortes, der dabei auch hilft. Und gerade wenn Sie sagen, da ist auch eine CD dabei, also auch die Worte mit der Musik in Verbindung, das sind genau die entscheidenden Dinge.
Mhm. Ja, und vielen Dank. Vorstellen, ja, ich bin, also ich bin ein Kriegskind, ich bin 77 und ich habe bestimmt einige Traumata und ich habe mein Kind verloren. Wir haben unser Kind verloren mit 4 Jahren und da sind ganz viele Sachen überhaupt nicht bearbeitet und ganz viele Sachen, wie ich durchs Leben gegangen bin, konnte ich nie verstehen. Aber dieses Buch hat mir geholfen.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Vielen Dank, Frau Bell-Sapong.
Danke. Möchte ich anderen weitergeben, unbedingt.
Ja, danke schön. Danke. Alles Gute Ihnen. Lesen als Medizin ist heute unser Thema im Gespräch mit dem Sprach- und Bibliotherapeuten Alexander Wilhelm. Und Regine Lang hat aus München angerufen und möchte uns auch ein Buch empfehlen. Hallo Frau Lang.
Ja, hallo, guten Morgen.
Guten Morgen.
Also ich würde gerne die merkwürdigen Kriminalfälle des Richters Die als Medizin empfehlen.
Okay, was ist das für ein Buch? Das kenne ich nicht.
Das ist ein Buch über einen Richter, so 650 nach Christus. Man weiß nicht so genau, ob das wirklich ein echter Richter war, aber der Robert van Gulik, ein holländischer Diplomat, hat wohl Unterlagen gefunden in Archiven und hat eine wundervolle Reihe geschrieben über diesen Richter und seine Gefolgsleute. Und dieser erste quasi Einstieg und süchtig machende Einstieg in diese Kriminalfälle ist dieses merkwürdige Kriminalfälle des Richters Die.
Und wie sind Sie auf das Buch gekommen?
Ja, quasi wirklich eine Empfehlung einer befreundeten Medizinerin, die gesagt hat, wenn du Angst hast im Flugzeug oder wenn du im Zug irgendwie dich langweilst oder wenn du irgendwie eine Ablenkung brauchst, die dich so sehr einsaugt, lies dieses Buch.
Dann muss ich mir das auch mal besorgen, klingt gut.
Ja, das ist vom Diogenes Verlag und das ist recht alt schon. Also ich weiß gar nicht, ob es die, ich habe die 17 oder 18 Bände natürlich hier in Deutsch und in Englisch und lese die rückwärts und vorwärts. Es ist wirklich großartige Medizin.
Toll, vielen Dank, Frau Lang, für diesen Tipp.
Danke. Danke Ihnen. Und ich mag das gerne, diese virtuelle Reise durch Ihre Bibliothek. Herzlichen Dank.
Ja, danke
Ihnen. Hilft mir sehr bei meiner Arbeit. Ich bin gerade sehr in virtueller Welt unterwegs mit meinen Kunden. Das passt ganz gut.
Schön. Dann wünschen wir Ihnen alles Gute und danke für Ihren Anruf.
Gleichfalls. Alles Liebe.
Ja, danke.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Und Susanne Pöhl ruft noch an und möchte uns einen Ostfriesland-Roman empfehlen. Hallo, Frau Pöhl.
Ja, hallo. Morgen. Ich möchte gerne den Roman von Hertha Bleker empfehlen, Dadje oder die Träume hinterm Deich. Das ist ein Ostfriesland-Roman und der handelt um vor über 100 Jahren. Und zwar geht es da um eine Frau, die 8 Kinder hat, mit einem Matrosen verheiratet ist und kurz vor Weihnachten erfährt sie, dass ihr Mann auf See geblieben ist. Also dieser Roman, der ist wirklich sehr, sehr spannend und zeigt also, dass man auch wirklich in ganz, ganz schwierigen Situationen immer irgendwo einen Weg findet, um im Leben klarzukommen.
Danke, Frau Pöhl, für diesen Tipp. Alexander Wilhelm, wie kommen Sie denn auf Ihre Buchtipps? Das ist ja auch irgendwie immer eine interessante Frage, wie man eigentlich die richtigen Bücher findet.
Zunächst ist es erstmal, was ich vorhin schon mal sagte, die Vorliebe, die Lesevorliebe meiner Klientinnen und Klienten und dann natürlich auch meine eigenen. Und die Grenzen dessen, was ich kenne, sind natürlich auch Grenzen meiner Empfehlungsmöglichkeiten. Ich arbeite sicherlich mit dem einen oder anderen Buch oder dem einen oder anderen Text besonders gerne. Ich habe zum Beispiel häufig von Seethaler empfohlen, ein ganzes Leben, wenn es so auch gerade um diese Perspektive über den Tag hinaus geht oder auch wenn jemand, wie vorhin ja auch schon mal anklang, sehr poetische Sprache mag, dann finde ich zum Beispiel Rafik Shamis Erzähler der Nacht einfach eine faszinierende Erzählung. Und dann ist es aber eben einfach auch angeregt zu werden, auch wie jetzt durch die Hörerinnen und Hörer, hier nochmal ganz andere Perspektiven zu erleben und zu denken, ja, das ist nochmal ein, vielleicht auch, was mich jetzt nochmal anspricht. Das sind immer wieder diese im Moment Entscheidungen aus der Situation heraus, aber immer vor dem Hintergrund meines Gegenübers an Vorlieben und so weiter.
Da haben wir jetzt auch wirklich viele Tipps von den Hörern bekommen, die ja offenbar intuitiv das Richtige für sich finden. Wenn ich aber da jetzt ein bisschen Unterstützung brauche, einen Bibliotherapeuten aufsuchen möchte, wo finde ich die denn überhaupt?
Es gibt die Deutsche Gesellschaft für Poesie und Bibliotherapie. Und da kann man sich zum Beispiel auch nach, da gibt es eine Adressliste, da kann man auch nachschauen und einfach auch, auch unterhalb der Schwelle des heilkundlich-klinischen Bereichs auch einfach wirklich, was die Hörerinnen und Hörer hier machen, auch nochmal bei anderen Freunden, Bekannten, wo man vielleicht auch weiß, dass sie ähnliche Vorlieben haben, da kann man sich ja auch gern mal nachfragen.
Alexander Wilhelm, vielen Dank, dass Sie uns durch die Stunde begleitet haben. Alles Gute.
Ich bedanke mich auch, Frau Gerg, und danke auch für die Anregungen den Hörerinnen und Hörern.
Und die ganzen Anregungen, die stellen wir auch noch ins Netz auf unsere Homepage. Die Bücher, die Titel, von denen Sie uns erzählt haben, die finden Sie dann unter deutschlandfunkkultur.de. Auch Ihnen, die Sie angerufen haben und uns von Ihren Leseeindrücken erzählt haben, danke für Ihre Geduld, falls Sie nicht durchgekommen sind diesmal.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.